Es war fast 9 Uhr, als er am nächsten Morgen ins Büro kam. Das Buch hatte ihn so gefesselt, dass er erst zu vorgerückter Stunde das Licht ausgeschaltet hatte. 10 Minuten später rief Cattarella ihn an. »Dottori, ha, Dottori, am Telefon ist eine weibliche Frauenstimme, die so kreischt, dass ich nicht verstehe, was sie da kreischt, weil sie so kreischt.« »Hat sie denn nach mir gefragt?« »Das war nicht zu verstehen, Dottori.« Er hatte keine Lust, sich von einer Frau mit einer derart schrillen Stimme, dass man kein Wort verstand, die Ohren voll kreischen zu lassen. »Stellen Sie zu Dottor Augello durch.« Kaum 3 Minuten später kam Augello mit ernster Miene und ziemlich aufgeregt zu ihm. »Die Frau ist total hysterisch. Sie sagt, sie hat im Müllcontainer eine Leiche gefunden. Hat sie dir die Straße genannt?« »Via Brancati 18.« »Gut. Ich fahre mit Fazio und Gallo hin. Dafür verständigst du die Spurensicherung, den Staatsanwalt und Pasquano.« Gallo konnte diese verdammte Via Brancati einfach nicht finden. Seit einer halben Stunde kurften sie nun schon kreuz und quer durch die Stadt. Kein Mensch schien diesen Straßennamen je gehört zu haben. »Fragen wir doch bei der Stadtverwaltung nach«, schlug Fazio vor. Aber Gallo hatte sich in den Kopf gesetzt, die Straße allein zu finden. Und so setzten sie ihre erfolglose Suche fort. Plötzlich fielen dem Kommissario die Kriterien ein, nach welchen die Städte und Kommunen die Straßennamen vergaben. Zentrale Straßen und Plätze trugen stets abstrakte Bezeichnungen wie Freiheit, Republik oder Unabhängigkeit, etwas weniger zentrale die Namen von Politikern aus älteren Epochen wie Cavour, Zanardelli oder Crispi. Dann kamen Politiker der Nachkriegszeit wie De Gasperi, Einaudi, Togliatti und so weiter. Noch weiter vom Zentrum entfernt folgten Nationalhelden, Militärs, Mathematiker, Wissenschaftler, Industriekapitäne bis hin zu Zahnärzten. An der äußersten Peripherie hingegen, wo die Stadt allmählich ins flache Land überging, kamen endlich auch Künstler, Schriftsteller, Bildhauer, Maler und Musiker zum Zug. Tatsächlich hatte die Via Vitaliano Brancati nur 4 Häuschen, zwischen denen Hühner herumliefen, was in gewisser Weise auch ein Glück war. Auf der Seite einer schwarz gekleideten 40-Jährigen, die mit einem feuchten Taschentuch auf der Stirn auf einem Stuhl saß, standen lediglich eine 70-jährige Frau und 2 Männer. In jeder anderen Straße hätte sich längst eine Menschenmenge versammelt, die nur unter Einsatz des Schlagstockes hätte auseinandergetrieben werden können. Vor einem der Häuschen stand ein einsamer Müllcontainer. Die Leiche konnte sich nur dort befinden. »Hat außer der Signora noch jemand den Müllcontainer geöffnet?« Die 70-Jährige und die 2 Männer verneinten. Fazio hob den Deckel an und Montalbano stellte sich auf die Zehenspitzen, um hineinzusehen. Ganz unten in dem Container lag nur die Leiche. »Verdammter Mist«, rief der Kommissario. Dann sagte er zu Fazio, »halt mal dagegen.« Er wollte sich vergewissern, ob er richtig gesehen hatte. Fazio bildete ein Gegengewicht, indem er den Rand des Containers mit 2 Händen festhielt. Montalbano holte Schwung, stützte sich ab, beugte sich mit dem Bauch über den Rand des Containers, berührte mit dem ausgestreckten Arm die Leiche und zog sich dann hoch, bis seine Füße wieder den Boden berührten. Fazio sah ihn fragend an. »Es ist eine Gummipuppe«, sagte Montalbano. »Wie viele gab es denn davon noch in Vigata?« »Besser so«, meinte Fazio, »die können wir da lassen.« »Nein, holt sie raus.« Fazio ließ sich von Gallo helfen. Sie legten die Puppe auf die Erde und betrachteten sie. Alle 3 waren auf einmal stumm und ernst geworden, denn die Puppe sah haargenau so aus wie jene, die in Gregorio Palmisanos Bett gelegen hatte. Ihr fehlten ein paar Haarbüschel und ein Auge, eine Brust war eingefallen und der gesamte Körper war mit runden und viereckigen Flicken übersät. In diesem Moment tauchte auch schon Dottor Pasquano auf und hinter ihm der Wagen für den Leichentransport. Als Montalbano den Gerichtsmediziner sah, wünschte er sich weit weg von hier. Selbst ein dunkler Wald voller wilder Tiere wäre ihm lieber gewesen. Pasquano, dieses Ekel, ließ es sich nicht nehmen, ordentlich Salz in die Wunde zu streuen. Er kniete sich neben der Puppe nieder und begann, sie zu untersuchen. »Die Leiche weist keine Zeichen von Gewalteinwirkung auf«, sagte er. »Vielleicht müssen wir von einer natürlichen Todesursache ausgehen.« »Dottore, es reicht«, sagte Montalbano. Pasquano sprang hoch wie eine Heuschrecke, Zornesröte im Gesicht. »Sie wollen nicht wissen, wann der Tod eingetreten ist?« platzte er heraus. »Merken Sie denn nicht, dass Sie gar nicht mehr imstande sind, eine Leiche von einer Puppe zu unterscheiden? Bevor Sie mich das nächste Mal irgendwohin bestellen, Vergewissern Sie sich gefälligst erst einmal, ob es sich tatsächlich um einen Toten handelt und nicht um eine Attrappe. So etwas kann nur einem Volltrottel passieren. Fluchend stieg er ins Auto und fuhr davon. Die zwei Leichenträger kamen langsam und unschlüssig heran. Sie betrachteten die Puppe, dann kratzte sich der eine am Kopf, der andere fragte, sollen wir die jetzt mitnehmen?
Nein, nein! Ihr könnt auch wieder fahren, danke!
Montalbano fühlte sich bloßgestellt. Kaum war Pasquano weg, kam die Spurensicherung mit einem großen Aufgebot, einem Lieferwagen und zwei PKWs. Aus dem ersten Wagen stieg der Chef der Truppe, Vanni Arqua, der dem Kommissario zutiefst unsympathisch war, was auf Gegenseitigkeit beruhte. »Ihr braucht nichts auszupacken, ist nicht nötig«, sagte Montalbano zu den Leuten, die mit dem Entladen von Kartons, Koffern und Fotoapparaten aus dem Lieferwagen begonnen hatten. »Warum denn?«, fragte Arqua. »Es war ein Missverständnis.« Arqua warf einen Blick auf die Leiche und wandte sich dann schnell wieder um. Der Ärger stand ihm ins Gesicht geschrieben. »Das soll wohl ein Witz sein. Ich werde dem Questore unverzüglich Bericht erstatten. Tu, was du für richtig hältst.«